Hallo und herzlich willkommen zum Stadionsprecher, dem Podcast über Kommunikation im Fußball. Ein weiterer Bundesligaspieltag liegt hinter uns und auch eine weitere Champions League-Runde, wo es für die deutschen Teams nicht so rund lief. Das wirft Fragen auf, größere Fragen, die wir heute besprechen wollen. Aber die wichtigste Meldung der Fußballwoche kommt aus Frankfurt. Dino Toppmöller ist nicht länger Trainer bei der Eintracht. Wir sprechen drüber. Und wenn ich wir sage, meine ich wie immer mich, Nils Zeitzinger, und den Mann, der seinen Job beim Stadionsprecher auf Lebenszeit sicher hat. Jens Secker. Hallo Jens.
Hi Nils. Oh, das ist aber sehr freundlich. Vielen Dank.
Ich habe das ja gar nicht zu entscheiden, Jens. Also ich meine, ich hoffe, das ist andersrum auch so.
Man könnte das aber auch fast so ein bisschen als Drohung verstehen.
Yeah, well.
Für immer.
Ich bin wirklich gespannt, wie lange es den Stadionsprecher wohl geben wird. Aber ich bin top motiviert, noch ein paar Jahrzehnte zu machen.
Das ist super. Bei mir ist es ganz genauso, Nils. Ich muss aber zuerst mal fragen, Nils, wie geht's dir denn mit deinem Scheinfasten? Läuft es?
Ja, heute ist schon Aufbautag tatsächlich, also eine Woche Scheinfasten liegt hinter mir. Wer es verpasst hat letzte Woche, wir haben kurz drüber gesprochen. Und Scheinfasten bedeutet ja, dass man dreimal am Tag essen darf, allerdings kleine Portionen mit, ich glaube, maximal 500 Kalorien und keine tierischen Produkte zu sich nimmt. Und was soll ich sagen, Jens? Richtig cool. Ich kann das wirklich sehr empfehlen mit diesem Scheinfasten. Ich habe ja früher oft Heilfasten gemacht, das heißt, wo man dann eine Woche wirklich gar nichts isst, nur Gemüsebrühe und irgendwie mal einen dünnen Saft zu sich nehmen kann. Das ist ein völlig anderer Schnack, weil dieses Heilfasten, das ist schon für den Körper krass, also weil es eine krasse Entwöhnung ist, und es ist dann auch für den Kopf, man muss das schon durchziehen, und ich kenne einige in meiner Umgebung, die es versucht haben und dann nach 1-2 Tagen abgebrochen haben. Und mit dem Scheinfasten, das geht wirklich easy. Also du isst halt dreimal am Tag und du hast auch diesen Rhythmus, der dir beim Heilfasten auch fehlt. Einkaufen, Essen zubereiten und dann eben auch da sitzen und essen. Das hilft auch total. Und obwohl ich dreimal am Tag gegessen habe, habe ich jetzt in dieser Woche knapp 4 Kilo abgenommen und damit meinen Winter- und Weihnachtsspeck los. Also wirklich cool. Und mir geht's gut.
Gott
also,
sei Dank. Du passt wieder hinter den Schreibtisch, Nils.
Ich bin
sehr glücklich. Ja, das vegane Ernährung soll funktionieren, habe ich gehört.
Ja, also, in der Tat.
Also scheint eine Option zu sein.
Und es ist vor allem ja in vielerlei Hinsicht gut. Vielleicht das auch noch am Rande. Ich lese gerade ein sehr cooles Buch. Das empfehle ich jetzt einfach mal. Das heißt Hoffnung für Verzweifelte. Ich glaube von einer Dame namens Hannah Ritchie. Die ist aus Oxford. Und da geht's um viele Dinge rund um Ernährung, um Klimawandel, Entwaldung, bla bla bla. Und was einfach immer wieder kommt, ist, das Beste, was man für seine Umwelt tun kann, ist, kein Fleisch zu essen. Tatsächlich. Weil diese Fleischerzeugung einfach auf vielen Ebenen richtig schlecht für die Umwelt ist. Und da reden wir von Emissionen, wir reden aber auch von großen Flächen, die für Nutzvieh drauf geht und natürlich auch für die Pflanzen, die dann wiederum gebraucht werden, um dieses Vieh zu ernähren. Und gerade übrigens Rind und Lamm sind besonders schlecht für die Umwelt, weil die eben besonders viel Platz auch brauchen. Was jetzt nicht heißt, es ist toll, dass die Hühnchen auf so engem Raum in diesen Legebatterien zusammengepfercht werden können.
Nein.
Aber es zieht sich wirklich durch. Wenn man der Umwelt was Gutes tun will, ist das Erste, was man machen kann, tatsächlich auf Fleisch zu verzichten. Und ich sage es aber auch ganz offen und ehrlich, das werde ich in 100%iger Konsequenz nicht tun. Aber ich habe es ja schon sehr reduziert mit dem Fleischkonsum und bin jetzt sehr motiviert nach der Woche und auch nochmal nach diesem Buch, das noch weiter zu tun. Mein großes Vorbild ist da der Jens, denn der macht das schon länger richtig gut.
Ja, herzlich willkommen dem Stadionsprecher, dem Podcast über vegane Ernährung im Fußball.
Ja, genau.
So, komm, lass mal den Schwenk rüber machen. Eintracht. Wir müssen über die Eintracht sprechen jetzt.
In der Tat, ja. Cheftrainer Dino Toppmöller ist kein Cheftrainer mehr in Frankfurt. Heute vor einer Woche waren die Hessen in Bremen zu Gast. Wir nehmen heute am Freitag auf. Und es war ein wildes Spiel. Nach 52 Sekunden haben die Frankfurter geführt, dann der Ausgleich, dann führten die Frankfurter wieder. Und schließlich haben die Bremer das Spiel in der Schlussphase gedreht, bevor Ansgar Knauf den Frankfurtern in der Nachspielzeit mit dem 3-3 zumindest noch einen Punkt gesichert hat. Bevor wir gleich zu den personellen Folgen dieses Spiels kommen, vielleicht erstmal zum Sportlichen. Jens, als Grün-Weißer hast du die 90 Minuten sicher live verfolgt. Wie hast du denn das Spiel erlebt und welchen Eindruck hat die Eintracht da auf dich gemacht?
Ja, ich hatte leider vergangene Woche Freitag ein kränkelndes Kind zu Hause. So mit auch Fiebertraum wieder aufgewacht und solchen Themen. Deswegen habe ich tatsächlich das Spiel zumindest die ersten 80 Minuten nur am Ticker verfolgt. Die letzten 10 Minuten dann aber live gesehen und auch den Ausgleich in letzter Sekunde noch live mitgekriegt. Also, was ich so zumindest auch wahrgenommen habe, und ich habe hinterher natürlich auch mir die Highlights nochmal angeschaut und so weiter, dass zumindest ja bei der Eintracht einfach überhaupt keine Sicherheit im Spiel ist. Auch dieses frühe 1:0 hat keine Sicherheit gebracht. Man muss aber auch andersrum sagen, es hat auch Werder Bremen nicht aus der Ruhe gebracht, sondern die ja auch irgendwie relativ wenig gute Ergebnisse in den vergangenen Wochen und Monaten hatten. Und die haben einfach auch ihren Stiefel weiter runtergespielt, haben das 1:1 gemacht, dann wieder in Rückstand geraten, haben dann das Spiel ja auch noch gedreht. Also es war, ja, war schon, wie du sagst, war ein wildes Spiel. Aber so diese Souveränität, die man vielleicht auch von Eintracht Frankfurt generell erwarten könnte, auch nach den Leistungen der vergangenen Jahre, die ist halt überhaupt nicht da gewesen. Und ja, das ist dann wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum Dino Toppmöller dann eben seinen Hut nehmen musste. Und ich will es nur einmal noch erwähnen, ne, dass der vierte Trainer, der nach einem Spiel gegen Werder Bremen dann rausgeworfen wurde.
Das ist echt ein Muster. Also die Bremer dieses Jahr sind gefährlich für die Trainer der Bundesliga.
Das ist so. Ja, ich meine jetzt bei Eintracht Frankfurt kommt natürlich auch noch dazu, dass sie ja also einfach wahnsinnig viele Gegentore bekommen. Und Werder hat davor, glaube ich, 4 oder 5 Spiele ohne eigenes Tor zubringen müssen und schießen dann direkt gegen Frankfurt auch 3. Das passt natürlich dann auch alles ein bisschen ins Bild.
Und das ist genau die Sache, ne? Nach dem 3:3 stehen die Frankfurter jetzt mit 27 Punkten auf Platz 7 der Tabelle und damit einen Platz und 2 Punkte hinter einem Tabellenplatz, der für internationalen Fußball in der kommenden Saison berechtigt. Und du hast es schon angesprochen, besonders auffällig sind natürlich die Gegentore. Nach 18 Spielen haben sie 39 Gegentore und damit sind sie zusammen mit Heidenheim die schlechteste Abwehr der Liga.
Jo.
Zur Ehrenrettung der Frankfurter muss man allerdings auch sagen, dass sie mit 39 erzielten Toren, also sie haben 1 mehr geschossen als kassiert, sind sie nach den Bayern die zweitbeste Offensive der Liga vor Dortmund und Hoffenheim mit 35 Toren. Also kann man es so einfach zusammenfassen, die haben einfach viel zu viele Gegentore gekriegt dieses Jahr?
Ich meine, auf diese Zahl, die du jetzt gerade genannt hast, kommen ja auch noch 19 Gegentore in 7 Spielen in der Champions League. Also da ist schon was dran, das kann man nicht von der Hand weisen. Und wenn du als, glaube ich, Bundesliga-Verein erfolgreich sein willst, dann musst du versuchen, die Gegentore hinten zu minimieren. Schau dir Niko Kovac an in Dortmund. Das war ja auch sein Ansatz, als er im vergangenen Winter dazu gekommen ist, zu sagen, okay, wir müssen hinten stabil stehen und vorne haben wir genug Qualität, um die Spiele dann zu gewinnen. Und in gewisser Weise war das bei Eintracht Frankfurt ja in der vergangenen Saison auch so. Sie haben hinten, haben sie gut gestanden und hatten dann mit in der Hinserie mit Marmoush und über die ganze Saison hin mit Ekitike natürlich dann 2 Spieler, die vorne immer wieder die Spiele auch für sie entschieden haben. Und das fehlt eben in dieser Saison. Und klar, das ist halt so, du bist ja schon in die Winterpause gegangen und da wurde ja schon darüber gesprochen, dass Unzufriedenheit herrscht in Frankfurt. Und dann die ersten 3 Spiele gegen Dortmund, 3 Gegentore, 3:3, kein Sieg. In Stuttgart 3:2 verloren, wieder 3 Gegentore. Dann das 3:3 in Bremen. Du kriegst schon wieder 9 Tore in 3 Spielen. Du hast halt irgendwie das Gefühl, the trend is not a friend. Irgendwie geht's hier nicht weiter.
Und ich denke an die alte Binsenweisheit, die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive gewinnt Titel. Und wenn man mal ganz nach oben in die Tabelle schaut, da kann man ja feststellen, dass die Bayern natürlich abartig viele Tore diese Saison schießen und da wahrscheinlich auch einen neuen Rekord aufstellen werden am Ende der Saison. Aber sie stellen eben auch die beste Defensive der Liga. Das eine geht halt schwerlich ohne das andere. Dann kommen wir mal zum Trainer der Frankfurter. Nach dem Bremen-Spiel wurde Toppmöller, als er offiziell noch Trainer war, auf der PK gefragt, ob er das Gefühl habe, dass das jetzt auch ein für ihn persönlicher Wendepunkt sein könnte. Und er sagte, nein, das Gefühl habe ich nicht, aber am Ende geht es auch nicht darum, was ich für ein Gefühl habe. Ich glaube, dass wir alle nicht zufrieden sind mit der Punkteausbeute, die wir haben und auch anhand der Anzahl der Gegentore. Das ist schon ein leidiges Thema und mittlerweile leider auch ein Muster, das sich wiederholt. Und natürlich bin ich da in allererster Linie in Verantwortung. Wenn ich das so höre, Jens, er hat es kommen sehen, oder?
Ja, absolut. Und ich meine, ich finde seine Aussagen auch schon sehr eindeutig, dass er sagt, ja, weißt du, Nils, wenn man sagt, ach, das ist so ein leidiges Thema, dann hat man sich irgendwie gefühlt auch schon so damit abgefunden, weißt du? Also mir fehlte da auch so dieses, ey, wir tun alles dafür, wir krempeln hier alles nochmal um, wir stellen nochmal irgendwie die Mannschaft um, wir versuchen nochmal was, aber so nach dem Motto, ja, das ist schon ein leidiges Thema, aber ja, es ist halt ein Muster, es gehört bei uns halt einfach irgendwie dazu. Ich finde, das klang schon nicht gut und ich sehe es wie du, er wusste das zu dem Zeitpunkt auch, dass das schwierig wird.
Er war halt enttäuscht auch nach dem Spiel, weil er sicherlich auch gehofft hat, dass das besser ausgeht.
Na klar.
Obwohl die Frankfurter ja fast noch froh sein mussten, dass am Ende das 3-3 da noch fällt. Aber ja, ich weiß ja nicht, was da intern für Signale auch gesendet werden und ob es da zumindest intern auch so eine Deadline gibt vom Sportvorstand, der dann auch sagt, du Dino, jetzt müssen wir aber halt auch mal. Und wenn es jetzt wieder in die Hose geht, dann drohen vielleicht auch mal Konsequenzen. Aber so oder so, es kam, was kommen musste, die Entlassung und Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche hat sich dann am Montag ausführlich dazu geäußert. Nachdem er erstmal auf die Erfolge mit Toppmöller eingegangen ist und ihm natürlich auch dankte, sagte er, wir haben jetzt nicht mehr geglaubt, dass wir diesen erfolgreichen Weg gemeinsam weitergehen können. Die Gründe dafür seien vielschichtig. Wenn du einen Trainer entlassen musst, hat jeder seinen Anteil. Spieler, Staff, auch ich. Da müssen Fehler gemacht worden sein von allen Seiten. Ich habe auch einen Anteil daran, dass wir nicht das Maximale herausholen konnten. Es ist immer eine gemeinschaftliche Thematik, im Erfolg wie im Misserfolg. Und dann wurde es interessant, als er sagte, wir hatten das Gefühl, dass sich Trainerteam und Mannschaft verkeilen. Es gehe nicht um fußballerische Qualität der Mannschaft, obwohl die Abgänge von Leistungsträgern in der Vergangenheit immer wieder zu Umbrüchen geführt haben. Es geht ums Menschliche, wahrscheinlich auch ums Zwischenmenschliche. Zitat, jeder hat Gefühle. Vielleicht auch unterschiedliche Auffassungen und dann entstehen Konstellationen, die man nicht mehr lösen kann. Was meint Krösche damit?
Ja, das mit dem Verkeilen hat er ja zwei oder dreimal während dieser Pressekonferenz gesagt. Ich möchte, bevor wir darauf eingehen, Nils, will ich nur zu einem Satz nochmal was sagen. Er sagte, es gehe nicht um die fußballerische Qualität der Mannschaft. Damit nimmt er sich ja auch ein bisschen aus der Schusslinie, indem er sagt, naja, also die Qualität der Mannschaft stimmt ja eigentlich. Es geht
aber er sagt
hier,
ja auch, er hat seinen Anteil daran.
Das stimmt, natürlich. Das hat er auch gesagt, das ist schon richtig. Aber ich finde, hier sagt er nochmal deutlich, eigentlich ist die Truppe gut, die wir hier zusammengestellt haben. Klar, das hat er auch gesagt, man kann immer am Kader arbeiten. Es gibt immer was zu tun, es gibt immer Baustellen. Fair enough. Aber tendenziell sagt er schon, die fußballische Qualität der Mannschaft ist gut. Was halt nicht gepasst hat, ist vor allen Dingen jetzt das zwischen Trainer und Mannschaft. Und er hat das mit dem Verkeilen öfter gesagt und das bedeutet ja so ein bisschen, ja, vielleicht kann man es übersetzen mit, sie haben sich festgefahren. Also irgendwie die beiden Parteien haben sich irgendwie in so eine Situation hinein manövriert und finden jetzt eben keinen Ausweg mehr daraus. Und dann ist es halt so, wie es immer so ist, dann muss halt eine Partei weg. Und das war jetzt in dem Fall dann eben Dino Toppmöller. Und ich glaube schon, dass er das eher meint. Also, dass da halt so die Konstellation zwischen diesen beiden Personen oder Personengruppen nicht mehr so funktioniert hat, wie das sein sollte. Wie interpretierst du das denn?
Ja, ist schwierig zu sagen für mich, um ehrlich zu sein. Also, auch wenn er sagt, jeder hat Gefühle, vielleicht auch unterschiedliche Auffassungen. Möglicherweise hat man innerhalb des Teams eben präferiert, eine andere Marschroute einzuschlagen, vielleicht ein paar andere Dinge zu machen, die Trainerteam und vor allem natürlich Toppmöller anders gesehen haben. Es ist wirklich? Ja die Frage, um welche Konstellation es da geht, ob es Toppmöller versus Krösche geht oder Toppmöller versus Mannschaft, aber laut Krösche wäre ja eher Letzteres der Fall. Ja, ich meine, so oder so, Toppmöller hat es ja selber gesagt, er ist in erster Linie verantwortlich dafür, wenn die so viele Gegentore bekommen, unabhängig davon, dass Spieler Fehler machen auf dem Platz. Aber es war leider folgerichtig und das ist natürlich schon ein bisschen schade. Aber trotzdem würde ich die Frage gerne nochmal aufwerfen wollen, weil wir sie gerade schon angeschnitten haben. Wir haben ja festgestellt, dass die Gegentore eins der Hauptprobleme waren. Und man kann natürlich auch fragen, und da geht die Frage dann eher Richtung Krösche, ist der Kader defensiv vielleicht nicht stark genug aufgestellt? Also hat Krösche dann eben auch seine Aktien da drin? Wurde vielleicht in den vergangenen Jahren ein bisschen zu viel Wert auf die Zauberer in der Offensive gelegt?
Das ist zumindest das, was man jetzt auch von vielen Experten hört. Ich meine, wir haben ja vergangene Woche, als wir über die Eintracht gesprochen haben, auch schon mal dieses Torwart-Thema aufgemacht, dass es da natürlich relativ viel Unruhe gab um den Abgang von Trapp und die Verpflichtung von Zetterer. Aber eigentlich sollte Kauasantos die Nummer eins sein, eben weil sie ihn auch aufbauen wollten und weil sie, wie es halt für Eintracht Frankfurt auch typisch geworden ist, ihn dann auch für viel Geld wieder verkaufen wollten. Vielleicht nach ein, zwei, drei Saisons Richtung England oder weiß der Teufel wohin. Also von daher, da hat man schon auch eine gewisse Unruhe reingebracht, die der Mannschaft nicht gut getan hat. Es fokussiert sich jetzt viel auch so auf diese Sechser-Position, die jetzt in Frankfurt fehlen würde. Da würde ich dagegen halten und sagen, die Sechser-Position war im vergangenen Jahr ganz genauso besetzt. Also warum haben wir dieses Problem jetzt? Das hätte man doch auch schon in der vergangenen Saison merken müssen. Da hatten Skiri schon da gespielt, da waren Heulen schon da, da waren Dahoud schon da und so weiter. Warum tauchen diese Probleme dann jetzt erst auf? Also ich habe es ja eben schon gesagt und er hat das ja auch selbst gesagt, es gibt am Kader immer was zu verbessern. Aber jetzt zu sagen, ja, hier fehlt jetzt ein Spieler und dann kriegen wir keine 39 Gegentore, sondern nur die Hälfte, das finde ich ein bisschen einfach.
Ja, und dann stellt sich ja die Frage, waren es vielleicht einfach auch die taktischen Vorgaben des Trainers, die dann vielleicht am Ende nicht so erfolgsversprechend waren? Denn wenn die Spieler eigentlich da sind, dann geht es ja eher um die Art und Weise, wie gespielt wird. Und dann ist natürlich wieder ja all eyes on Topmöller.
Ja, ich glaube schon, dass da auch eine gewisse Euphorie natürlich in diesem Laden war nach der vergangenen Saison. Sie haben sich zum ersten Mal quasi aus der Bundesliga raus für die Champions League qualifiziert. Es hat irgendwie alles funktioniert in den vergangenen Jahren. Ja, sie haben einen Schritt nach dem nächsten gemacht. So, dann gehst du in diese Saison rein, gewinnst erstmal zu Hause 4-1 gegen Bremen. Ja, die Hütte ist voll, wunderschöner Sommertag. Und dann hast du so das Gefühl, Jungs, es läuft doch alles. Das wird geil. Ja, wir sind jetzt, wird hier schon darüber gesprochen, dass wir Eintracht Frankfurt, die vor 8 Jahren noch in der zweiten Liga gespielt haben oder 10, ich weiß nicht genau, wie viel es waren, aber wir sind jetzt hier die Bayernjäger. Boah, Jungs, ey, das wird unsere Saison. Vielleicht, guck mal, vielleicht können wir endlich die erste Bundesligameisterschaft für Eintracht Frankfurt holen. Und dann kommen so Negativdinge rein und dann macht jeder vielleicht einen kleinen Schritt weniger und denkt, ach komm, und der Can Usun macht da vorne, schießt die geilsten Tore und der Bahoya links, der ballert hier auch die Dinger schon wieder rein. Hier haben wir die nächsten Spieler, die für 80 Millionen irgendwie nach England verkauft werden. Und dann nimmt sowas eine Eigendynamik an und dann merkst du plötzlich, so einfach ist das gar nicht.
Ja, ich habe mich ja da auch ein bisschen anstecken lassen, denn ich meine mich zu erinnern, dass ich Frankfurt am Ende der Saison auf Platz 2 getippt habe.
Das ist sehr richtig, Nils.
Ja, also, warum auch nicht? Es hätte doch so weitergehen können, verdammt nochmal. Ich wäre auch sehr dafür gewesen, um ehrlich zu sein.
Aber also, meine Sympathien sind bei Eintracht Frankfurt ja auch da. Aber ja, wie gesagt, so einfach ist es halt leider nicht.
Ja. Kommen wir noch mal zum Trainer selbst, denn der hat sich dann auch nach der Entlassung natürlich geäußert, und zwar wie folgt. Ich hätte sehr gerne mit dieser Mannschaft weitergearbeitet und mich weiter den Herausforderungen, die da sind, gestellt. Aber ich akzeptiere die Entscheidung. Ich bin jeden Tag mit großer Leidenschaft und Freude zur Eintracht gegangen. Unabhängig der derzeit unbefriedigenden Situation, die zweifelsohne da ist, bin ich stolz auf das, was wir gemeinsam in den vergangenen 2,5 Jahren erreicht haben. Danke an alle, die an mich geglaubt haben, die mir diese Chance gegeben haben, mir lange das Vertrauen geschenkt haben. Es war mir eine Ehre. Ich wünsche der Eintracht ruhigere und vor allem erfolgreichere Zeiten. Das kann man nicht besser machen, oder?
Ja, ein Ehrenmann verlässt die Eintracht.
Ja, muss man so sagen. Also mir ist er auch einfach zutiefst sympathisch, wirklich. Ja. Ich fand den immer cool und er hat auch bei der Eintracht immer eine sehr gute Figur gemacht. Ich mag einfach auch diese grundsätzlich sehr unaufgeregte Art, die er an den Tag legt. Er wirkt sympathisch dabei. Ja, und dann schmerzt einen das natürlich selbst von außen noch ein bisschen mehr, wenn dann so jemand geht, der einfach ein Sympathieträger ist.
Ja, ich fand das auch immer grundsympathisch, dass du, er kommt ja auch aus der Region so grundsätzlich und dass du immer so auf Pressekonferenzen oder dann bei Interviews so manchmal so diesen Dialekt so ein bisschen durchgehört hast. Ja?
Ja, das stimmt.
Ich fand's grundsympathisch und wie gesagt, ich wünsche ihm auch alles Gute, hoffe, dass er bald einen neuen Club findet und da wieder angreifen kann.
Ja. Und jetzt für das Champions League Spiel in Baku unter der Woche waren auf der Trainerposition der bisherige Co-Trainer Jan Fieser und die Nachwuchscoaches Dennis Schmidt und Alex Meyer im Einsatz. Aber jetzt geht's für Krösche natürlich darum, einen Nachfolger zu finden. Und es werden logischerweise schon wieder viele Namen gehandelt. Ich vertraue da nicht auf die Klatschpresse, sondern einem echten Fußballfachmann. Jens, wer wird denn neuer Trainer in Frankfurt?
Ja, ich glaube, das wird Marco Rose.
Ich finde, es macht, aus, ne?
Ich finde, es macht auch irgendwie Sinn. Aus, ja, aus beiden Richtungen macht das Sinn. Also Krösche mit seiner RB-Vergangenheit, die er ja hat. Ich glaube auch grundsätzlich, wie die Eintracht in den vergangenen Jahren Fußball gespielt hat. Das passt auch so zu diesem ganzen Ansatz, den auch Marco Rose hat. Und sie hatten ja auch mit Olli Glasner, war ja auch einer, der aus dem RB-Kosmos kam. Und da waren sie ja auch sehr erfolgreich. Und von daher, ich könnte mir schon vorstellen, dass das passt. Und ich glaube, für Marco Rose ist das auch so ein Verein, den kannst du jetzt nach Gladbach, Dortmund und RB auch machen, so in dieser aktuellen Situation.
Ja.
Und ich könnte mir das gut vorstellen, dass das passt. Wir werden sehen.
Ich glaube auch weniger, dass es Xabi Alonso wird, um ehrlich zu sein. Der Name wurde ja auch gehandelt, aber ich glaube, wenn Xabi in Deutschland nochmal trainiert, dann werden das wohl die Bayern sein. Also ich würde denken, der wartet jetzt auf einen Verein, der zumindest dem Namen nach noch größer ist. Also kann ich mir schwer vorstellen, dass der das jetzt in Frankfurt macht. Aber
nee, glaube ich auch eher nicht.
Ja. Ja, dann machen wir einen Strich unter die Frankfurter Eintracht, wobei gar nicht mal so ganz, denn ich habe es ja gerade schon angesprochen, sie haben ja auch unter der Woche gespielt und das ist eine gute Überleitung zu dem zweiten Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Und wir haben mal drüber geschrieben, hat der deutsche Fußball ein Qualitätsproblem?
Ja, das ist natürlich schon eine ziemlich große Frage, Nils, an die wir uns hier im Stadionsprecher rantrauen, aber wir müssen das ja auch nicht bis zum Ende diskutieren, aber wir können ja zumindest mal ein paar Aspekte davon beleuchten. Und zwar mal im Hinblick auf die Ergebnisse auch, die diese Woche in Europa, zumindest in der Champions League und in der Europa League, so gelaufen sind. Ich weiß, hinterher ist man immer schlauer, aber man kann das natürlich jetzt auch nicht komplett ausblenden. Aber als du am Anfang der Woche dir mal angeschaut hast, was sind denn die deutschen Spiele in der Champions League und in der Europa League in dieser Woche? Was hast du denn gedacht? Lass uns die Spiele doch mal kurz so durchgehen.
Naja, ich sag mal so, dass wir fangen mal mit dem Einfachen an, dass die Bayern zu Hause gegen Saint-Gilloise aus Belgien gewinnen. Das war ziemlich vorhersehbar. Das haben sie auch souverän gemacht, auch wenn die erste Halbzeit ein bisschen mühsam war. Aber ich glaube, das war ein ziemlicher No-Brainer. So ist es ja auch gekommen. Und ich glaube, man kann und muss die Bayern aus dieser Diskussion der Qualitätsfrage wahrscheinlich auch ein bisschen rausnehmen. Ich meine, die thronen in Deutschland über allen und sind jetzt auch in der Champions League auf Platz 2. Den haben sie gefestigt. Es ist jetzt schon klar, sie sind unter den Top 4. Das heißt, da haben wir jetzt nicht das riesengroße Problem. Wenn wir jetzt weitergehen zu Tottenham gegen Dortmund. Also, dass Tottenham 2-0 gegen Dortmund gewinnt, das musste nicht unbedingt so sein, würde ich sagen. Denn Tottenham steht ja aktuell nicht so wahnsinnig gut da. Aber das weißt du noch besser als ich. Du verfolgst die Premier League ja relativ eng.
Genau, ja, sie sind aktuell 14., haben vergangene Woche gegen den Abstiegskandidaten West Ham zu Hause verloren. Trainer Thomas Frank ist brutal unter Feuer und der ich glaube, sie haben auch im Moment 10-12 Verletzte. Also sie haben quasi mit dem letzten Aufgebot gespielt. Ja, und das ist genauso ein Spiel, wo ich mir denke, weißt du, wenn du als Borussia Dortmund in Europa erfolgreich sein willst, wenn du als deutscher Fußball anerkannt werden willst, dann muss so eine Mannschaft wie Borussia Dortmund bei Tottenham ein Ergebnis erzielen. Und das ist zumindest ein Punkt holen, ein gutes Spiel machen, Tottenham da unter Druck setzen und so weiter. Das ist eben leider nicht passiert. Und dann schauen wir nochmal auf die anderen beiden Spiele. Olympiakos Piräus gegen Bayer Leverkusen.
Ja. Gewinnen die Griechen 2-0.
Genau, auf dem Papier muss das ein Sieg sein für Bayer Leverkusen, bei den Ansprüchen, die wir als deutscher Fußball haben. Und vor allen Dingen auch das, was wir immer so reininterpretieren, wie stark denn die Bundesliga im Vergleich auch zu den anderen europäischen Ligen ist, dann muss Bayer Leverkusen, die vor vergangene Saison Vizemeister waren und das Jahr davor den deutschen Meistertitel geholt haben, dann musst du nach Piräus fahren, musst das Ding gewinnen. Fertig. Ja, und
über die Frankfurter haben wir ja schon gesprochen. Die haben in Aserbaidschan gespielt, in Baku bei Karabakh. Haben im letzten Moment da noch 3-2 verloren. Ich meine, gut, bei Frankfurt ist es natürlich jetzt eine besondere Situation durch die Unruhen mit dem Trainer. Aber logischerweise, wenn man das mal ein bisschen außen vor lässt, ist das logischerweise ein Spiel, was du gewinnen musst.
Ja, und das sind ja genau solche Sachen. Es geht da ja noch um die Qualifikation für die Champions League. Eintracht Frankfurt hatte zumindest die Chance, das auch noch in diese Playoffs da reinzurutschen. Jetzt sind sie 33. von 36. Leverkusen steht auf dem 20. Platz. Borussia Dortmund ist 16., hat noch ein Spiel, ein Heimspiel gegen Inter Mailand, was auf jeden Fall nicht so super einfach wird. Bayern hast du erwähnt, die lassen wir in dem Moment eher raus. Aber weißt du, wenn ich so allein mit Blick auf das, was wir jetzt hier auch in der Champions League erleben, muss man nur sagen, der deutsche Fußball ist dann doch in Europa nur Mittelmaß.
Oder ja, ist das zu negativ? Es ist ein bisschen schade, weil gerade die Dortmunder, die waren ja nun auch lange wirklich sehr oben mit dabei in der Champions League, aber die haben jetzt halt so ein bisschen nachgelassen, die letzten Spiele, und haben halt jetzt einige Plätze da auch eingebüßt. Ja, und wenn wir vielleicht auch nochmal die Europa League mit reinnehmen, da haben die Freiburger jetzt gegen Tel Aviv 1-0 gewonnen und die Stuttgarter haben in Rom 2-0 verloren, was auch ein bisschen schade war, weil Undav da ein paar gute Chancen hat liegen lassen, aber passt natürlich trotzdem auch so ein bisschen mit ins Bild. Ja, es ist natürlich immer eine Momentaufnahme, das muss man auch sagen, aber aktuell würde ich auch sagen, macht die deutsche Liga jetzt nicht so einen wahnsinnig beeindruckenden Eindruck. Europaweit. Sich dann vielleicht auch mal ein bisschen Richtung WM denkt, auch das hilft uns ja nicht, wenn die deutschen Mannschaften da eher so im Mittelmaß rumdümpeln. Also woher kommt dann die große Angst vor Deutschland? Also ich meine, klar, die Bayern, aber danach ist halt auch erstmal lange nichts.
Ja, und was man halt nicht vergessen darf, es geht hier ja nicht nur um die einzelnen Ergebnisse, die diese Mannschaften für sich selbst eben erreichen. Okay, dann muss halt Borussia Dortmund jetzt in diese Playoffs, hat zwei Spiele mehr. Es geht da ja auch noch um was anderes, nämlich wir könnten ja auch einen 5. Champions League Platz erreichen, indem wir eben in Europa gute Ergebnisse erzielen. Und das war jetzt natürlich, dieser Spieltag war jetzt natürlich ein absoluter Schlag ins Gesicht, weil wir standen eigentlich ganz gut da. Und jetzt muss man mal gucken, wie sich das entwickelt noch in dieser und in der kommenden Woche. Und dann könnte das wirklich schwer werden, dass wir hier diesen 5. Platz holen, was halt für die Bundesliga super, super wichtig wäre. Ja. Also auch da tun wir uns keinen Gefallen, indem wir halt in Europa dann solche Spiele teilweise wie Borussia Dortmund in Tottenham abliefern und dann halt solche Ergebnisse zustande kommen. Und ich sag's nochmal, ne? Ich habe schon das Gefühl, dass der deutsche Fußball von uns hier, die wir vor Ort gucken, zu gut gesehen wird. Ich glaube, der deutsche Fußball ist schlechter, als wir glauben. Und jetzt kannst du natürlich sagen, wir nehmen die Bayern da raus. Wir können sie aber hier nochmal ganz kurz reinholen. Also natürlich haben die Bayern eine Qualität und die würden ansonsten auch mit 25 Punkten Vorsprung da oben Tabellenführer sein. Aber so in dieser Saison hat man doch wirklich das Gefühl, sie haben überhaupt keinen Gegner, zumindest national.
Ja.
Ja. Mal gucken, wie das Rückspiel in Dortmund dann wird, vor 75.000 verrückten Schwarz-Gelben. Aber wie die über RB in zwei Spielen weggefegt sind, Bayer Leverkusen war kein Gegner. Das ist schon erschreckend. Und das liegt auf der einen Seite ja an der Stärke der Bayern, aber ich finde auch an der Schwäche der übrigen Clubs.
Ja, kann man nicht widersprechen. Also das ist definitiv so. Und das ist ja eine Frage, dieses Bundesliga-Niveau, das beschäftigt uns ja auch schon ein bisschen länger. Und Jens, du hast ja auch noch mal was rausgesucht, was ich sehr interessant fand. Der FAZ-Redakteur Daniel Teveleit hat sich mit dem Thema schon im September 2025 auseinandergesetzt mit Blick auf die Saison 24-25 und hat einen Kommentar geschrieben, der die Überschrift hatte: erschreckend schwaches Bundesliga-Niveau.
Ja, da weißt du, wo die Reise hingeht.
Ja, genau. Was hat er denn da so rausgearbeitet?
Er hat geschrieben oder er schreibt, dass in der deutschen Bundesliga 3,13 Tore im Vorjahr im Durchschnitt gefallen sind. Und das wird ja in der Bundesliga gerne als Zeichen der Attraktivität verkauft. Ja, in Frankreich, England, Spanien, Italien wird deutlich seltener gejubelt. Und er sieht aber jetzt nicht die Attraktivität der Bundesliga dafür an, dass eben so viele Tore fallen, sondern er führt einen anderen Punkt auf, nämlich, dass in der Bundesliga derzeit einfach erschreckend schwach verteidigt wird. Und er belegt es auch mit Zahlen. Er hat das relativ ausführlich beschrieben. Ich stelle das jetzt mal in aller Kürze dar. In keiner anderen Top-Liga Europas machen Verteidiger und Torhüter so viele Fehler, die dann zu Torchancen für den Gegner führen und damit dann auch eben zu Toren. Sogar Mittelklasse-Vereine in der Bundesliga haben häufig mehr Chancen pro Spiel als die Top-Clubs in den anderen europäischen Ligen.
Spannend.
Und das finde ich schon einen sehr interessanten Aspekt. Und er sagt weiter, viele Spiele in der höchsten deutschen Spielklasse sind geprägt von Ungenauigkeiten, von technischen Fehlern. Und wer während eines Bundesligaspieltags vor dem Fernseher auf eine Übertragung der Premier League umschaltet, kann schnell den Eindruck bekommen, dass hier ein anderes Spiel gespielt wird, was Tempo, Dynamik und Präzision betrifft.
Siehst du das auch so? Du guckst ja viel Premier League. Um ehrlich zu sein, anders als ich. Siehst du diesen Unterschied auch? Also ich weiß, das wird immer so gesagt, aber...
Ja, ich sehe den Unterschied auch. Und vor allen Dingen sehe ich den Unterschied, jetzt sagen wir nicht bei den absoluten Top-Clubs, weil ich glaube, da kann man schon sagen, zum Beispiel so die Bayern, Arsenal, Liverpool, Man City, das ist schon alles irgendwie so eine Liga. Man sieht die Unterschiede meiner Meinung nach besonders bei den Ligen in der unteren Tabellenhälfte. Also ich sag jetzt mal bei uns ein FC Augsburg, ein FC St. Pauli, wegen mir auch gerne Werder Bremen und so weiter. Und auf der anderen Seite Bournemouth, jetzt Southampton, die als Aufsteiger dazugekommen sind, Leeds United oder sowas. Da ist einfach ein Unterschied in der Intensität. Da geht's einfach viel, viel mehr zur Sache.
Was ich aber auch sehr interessant finde, dass Teveleit sagt, dass dieser fehleranfällige Fußball in der Bundesliga durchaus in die aktuelle Zeit zu passen scheint. Er sagt im Zitat, laut der aktuellen Forschung schauen sowieso immer weniger Leute konzentriert 90 Minuten Fußball. Und für die Erzählformate der Social-Media-Kanäle sind viele Tore, seltsame Fehler und immer neue Kane-Rekorde ja sogar der bessere Stoff als ein richtig hochklassiges Fußballspiel, das 1:1 endet. Also finde ich eine interessante Feststellung und ja, ganz grundsätzlich kann man ihm da wahrscheinlich auch nicht widersprechen, aber wahrscheinlich werden sich jetzt die Spieler nicht sagen, okay, wir spielen heute so, dass es für Social Media besonders gut aufbereitet werden kann.
Nein, definitiv nicht. Und wir müssen an der Stelle natürlich auch betonen, dass es jetzt eine Meinung eines Journalisten, diese Meinung fundiert oder ja basiert, aber natürlich schon auch auf Zahlen, die er sich da eben im Detail für die vergangene Saison angeschaut hat. Und wir wollen ja hier mit dieser Diskussion zumindest mal dazu anregen, sich über diese Themen mal Gedanken zu machen. Wir haben jetzt selbst auch keine Opta-Analyse zu dem Thema durchgeführt, aber ich glaube, ja, wenn man diese ganzen Themen mal zusammenwirft, die aktuellen Ergebnisse, die es auch in Europa so gibt und das mal mit reinnimmt, ja, vielleicht auch sich mal hinterfragt, wenn man so die Bundesliga verfolgt, da wird schon ein Schuh draus aus meiner Sicht.
Ja. Was unter der Woche mir sehr ins Auge gefallen ist, weil wir schon bei diesem Thema sind, im Vergleich zur Premier League, Bundesliga und so weiter. Es gab bei der Amazon Prime Übertragung ein paar sehr interessante Wortmeldungen von Mats Hummels und Christoph Kramer, die da als TV-Experten im Einsatz waren. Das war im Vorlauf des Spiels Dortmund gegen Tottenham. Und da wurden sie auf die Bedeutung der Premier League angesprochen. Und Hummels sagte daraufhin, ich sehe die Premier League kritischer. In der Breite ist es die stärkste Liga der Welt. Für das Geld, was da vorhanden ist und was in der Spitze verpulvert wird, ist es nicht dominant genug. Die Champions League wird nicht englisch dominiert. Auch da müsste es für das Geld, was hier vorhanden ist, dominanter sein. Und Christoph Kramer hat im Prinzip genau in die gleiche Kerbe geschlagen. Wir müssen immer Preis-Leistung bewerten. Wenn man mich für 2 Millionen holt, sagt man, was für ein geiler Spieler. Wenn man mich für 25 Millionen holt, sagt man, was für eine Wurst. wenn ich Preis-Leistung bewerte, dann ist es schon einmalig schlecht auf der Welt, was hier bei Tottenham und United passiert. Jens, haben die beiden da einen Punkt mit diesem England-Bashing?
Ja, wenn man das auf Tottenham und Manchester United bezieht, dann haben sie recht, weil die haben in den vergangenen Jahren tatsächlich sehr viel Geld ausgegeben und nicht wirklich viel draus gemacht. Ansonsten ist mir diese Analyse ein bisschen zu eindimensional. Also wirklich, das kann man sehr, sehr, sehr vereinfacht so sagen, aber so einfach ist es halt nicht. Mhm. Ja? Klar, die Spurs haben unter Pochettino vor ein paar Jahren im Champions-League-Finale gestanden und haben sich danach ja so ein bisschen verhoben. Ja, haben gedacht, okay, komm, das muss jetzt so weitergehen, wir müssen das jetzt irgendwie erzwingen, das hat nicht hingehauen. Manchester United, ja, trauert, glaube ich, immer noch dem Abgang von Sir Alex Ferguson.
Ja, aber es ist schon eine Weile her, aber
2013, ja, aber die haben sich gefühlt davon immer noch nicht erholt. Und trotzdem standen beide Vereine im vergangenen Jahr im Europa-League-Finale. Ich glaube, das würden sich auch andere Vereine in Europa wünschen. Und mit Blick auf die aktuelle Champions-League-Tabelle kann man ja durchaus von einer Dominanz der Engländer sprechen. Immerhin sind 5 der 6 Teams, die sie im Wettbewerb haben, sind unter den ersten 8. Ja, und witzigerweise halt gerade Manchester City, die man da oben auch noch vermuten würde, die sind nicht dabei und sind eben noch nicht fürs Achtelfinale qualifiziert. Also das heißt, momentan ist es schon so, dass England in der Champions League dominiert. Jetzt kann man natürlich sagen, ja klar, die haben ja auch alle Geld. Aber aus meiner Sicht brauchen sie das eben auch, um für die vielen Spiele und die hohe Intensität in England eben auch ready zu sein. Wir können da ja mal so einen Vergleich machen. So, Nils, du als Bayern-Fan, du guckst dir ja so gut wie jedes Bayern-Spiel an, wenn du die Zeit hast. Wie läuft denn in der Regel ein Spiel des FC Bayern, sagen wir mal, am 20. Spieltag bei dem Tabellen-15. der Bundesliga ab? Auswärtsspiel, ne? Also die Bayern fahren nach St. Pauli oder fahren nach, ja, wegen mir wieder Bremen. Wie läuft das ab?
Naja, das ist natürlich jetzt eine sehr pauschale Frage. Die ist natürlich insofern schwer zu beantworten, als dass da jede Saison anders ist.
In 9 von 10 Fällen.
Ja, ich meine, jetzt gerade, wenn man mal die aktuelle Situation auch unter Kompanie sieht, wo sie ja ohnehin quasi jedes Spiel gewinnen. Also sie haben in der ganzen Saison ja nur 2 Spiele unentschieden gespielt und alles andere gewonnen. Also die haben nicht ein Spiel jetzt verloren. Das ist natürlich irre. Und ich meine, ich weiß, worauf du hinaus willst. Klar, im Normalfall läuft sowas relativ einseitig ab. Die Bayern sind da deutlich stärker und gewinnen das Ding relativ klar. Wenn, natürlich hast du mal außergewöhnliche Spiele, wo dann doch mal ein Underdog, ich erinnere mich an Bochum oder so, ne, die dann irgendwie den Bayern mal ein Bein stellen. Aber im Normalfall setzt sich das dominantere, auf dem Papier dominantere Team da durch.
Und zwar mit einem ordentlichen Plus im Bereich Ballbesitz und einem klaren Torschussverhältnis und so weiter. Das gibt's in England nicht, Nils. Ja, also wenn Arsenal oder Liverpool oder Manchester City zu Bournemouth fahren oder zu West Ham fahren oder auch zu Wolverhampton Wanderers fahren, die da abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz stehen, dann gibt's da 90 Minuten Feuer. Gerade zu Hause. Und das ist natürlich eine Intensität, das ist nicht vergleichbar mit Deutschland. Ja, wenn die Bayern in Bremen nach einer Viertelstunde das 1-0 machen, ich habe es schon so oft erlebt, dann fällt vor der Halbzeit das 2-0, nach der Halbzeit das 3-0 und dann wird ein bisschen ausgelaufen, dann passieren hinten noch 2-3 Dinger und so weiter, dann geht das Spiel 4-5-0 aus. Das gibt's in Ausnahmefällen auch mal in England, wenn wirklich der Spielverlauf so passt. Aber ganz grundsätzlich gibt's da eben 90 Minuten Feuer für die Mannschaften, die da diese Auswärtsfahrten machen. Und dann kann das natürlich sein, dass die Mannschaften eben schon deutlich überspielt sind, wenn sie dann ins Viertelfinale oder ins Halbfinale oder wegen mir auch ins Finale der europäischen Wettbewerbe dann einziehen, weil sie eben eine deutlich höhere Intensität haben, als es Clubs haben wie die Bayern in Deutschland, PSG in Frankreich, die auch nicht in dem Maße gefordert werden. Und auch in Spanien, auch Real und Barcelona haben nicht jeden Spieltag 90 Minuten Stress und Druck und Intensität. Und das hat dann weniger mit der Qualität der Mannschaften zu tun, aus meiner Sicht, oder dem schlecht investierten Geld, sondern auch mit diesem generellen Programm, dass die eben so abspulen müssen. Ja?
Interessante These mit diesem Überspieltsein und dass man dann deswegen ganz am Ende der Saison vielleicht die entscheidenden Körner nicht mehr hat.
Ja, und das hätte ich zumindest auch von Herrn Hummels und von Herrn Kramer erwartet, dass sowas zumindest mal mit erwähnt wird. Ich meine, die beiden haben ja schön entspannt in Deutschland gespielt, im Winter 4 Wochen Pause gemacht, da wird in England 8-mal gespielt. Ja, natürlich können die sich hier locker hinstellen in ihren Trenchcoats und können sagen, ja, also die Engländer müssen da schon ein bisschen dominanter sein. Ja, also
das. Na gut, das war jetzt diese Aussagen von Hummels und Kramer waren natürlich auch für die Social Media Generation wahrscheinlich aufbereitet, schön knackig und auf den Punkt. Das wollte man dann gar nicht so differenziert wahrscheinlich.
Ja. Und weißt du, immer dieses viele Geld, Nils. Nochmal einen Ausflug in Richtung Bayern und dann machen wir das Thema dann auch gleich zu. Du hast sie ja sehr, sehr intensiv im Blick. Was würdest du sagen, wie viele tatsächlich potenzielle Stammspieler hat der FC Bayern im Kader? Also wirklich diejenigen, von denen man sagt, die müssen eigentlich in der ersten Elf stehen. Wie viele sind das aus deiner Sicht?
Oh, da müsste ich jetzt durchgehen. Also wenn wir vorne anfangen, Kane.
Jo.
Dann auf jeden Fall diese Saison Luis Diaz und Olise auf den Außenbahnen.
Klar.
Wenn Musiala da wieder fit ist, dann auf jeden Fall Musiala. Dann hast du im Mittelfeld auf jeden Fall Kimmich.
Pavlovic, zählen wir mal dazu.
Naja, das ist so die Sache. Die Achterposition, Pavlovic ist wahrscheinlich schon vor Goretzka. Ob man den da jetzt zwingend mit reinzählen muss, ich glaube, ich würde ihn tendenziell eher weglassen, aber gut. Und dann hast du hinten eigentlich auch eine klare Stamminnenverteidigung mit Tah und mit Upamecano.
Ja.
Min-jae Kim wird dann immer mal reingeschmissen, aber ich finde auch jetzt wieder beim letzten Spiel, er hat ja auch die rote Karte bekommen, nicht nur deshalb, aber wirkt weniger sicher. Und wenn Alphonso Davies fit ist, dann ist er hinten links
Klar.
im Prinzip auch gesetzt. Und hinten rechts, ja.
Conny Leimer hat sich da ja jetzt auch mittlerweile festgespielt und Neuer. So, dazu kommen dann jetzt noch ein Gnabry, der jetzt ja vor allen Dingen auch in der ersten Elf gestanden hat. Dann hat sich, finde ich, auch so ein Karl in den Mittelpunkt gespielt, der auch ein potenzieller Stammspieler ist und so weiter. So, wenn du mal zusammenrechnest, dann kommst du da auf 14, 15 Mann.
Ja, sind schon ein paar auf jeden Fall, ja.
Wo also, du sagst, so, das sind unsere potenziellen Stammspieler und dann hast du so einen Bischof dabei, dann hast du einen Guerrero dabei, dann hast du hier so einen Boué dabei und so weiter. So eher die den Kader auffüllen und immer mal reinkommen, wenn es gut läuft oder wenn sie gebraucht werden. Ja. Aber wirklich potenzielle Stammspieler, wo du sagst, die haben den Anspruch, samstags in der ersten Elf zu stehen, würde ich sagen, hast du so 15.
Ich würde ein paar weniger sagen, um ehrlich zu sein. Ich würde so eine gute Elf wahrscheinlich, würde ich sagen. Ja, okay. Aber es sind auf jeden Fall ein paar.
Du, wenn du als englischer Verein mit den Wettbewerben, die du hast, wenn du 15 potenzielle Stammspieler hast, dann erreichst du gar nichts. Hm. Ja, du brauchst dort vor Ort, und das hat Arsenal, das hat auch Manchester City, du brauchst 22 davon. Hm. Du brauchst im Prinzip zwei Mannschaften, die auf absolutem Top-Niveau sind. Sonst erreichst du in der Premier League nichts, du erreichst in der Champions League nichts. Und das kostet natürlich Geld.
Ja.
Also nicht nur die Ablösesummen für diese Spieler, sondern natürlich auch der Unterhalt dieser Spieler, also die Gehälter und so weiter. Ja? Also natürlich kostet das alles Geld. Und jetzt wollen wir uns auch nichts vormachen, und das ist mein letzter Punkt zu diesem Thema. Wenn ich als Verein weiß, ich verhandle mit einem englischen Club, da schlage ich doch automatisch 30% drauf. Also kann mir niemand erzählen, dass das anders ist. Ich weiß, die haben gerade irgendwie wieder horrende TV-Gelder eingenommen und der kommt bei mir und fragt nach einem Spieler an, ja, versuche ich es doch erstmal. Das ist doch ganz normal und ganz natürlich. Also ich glaube, einen gewissen England-Bonus zahlen die doch auch für jeden Transfer, den sie tätigen. Weißt du, wenn man das alles so ein bisschen zusammenrechnet, dann ist vielleicht dieser Unterschied an Kohle gar nicht mehr so groß. Und England ist ja auch gedeckelt. Sie dürfen ja auch nur einen gewissen Anteil ihres Geldes ausgeben. Das ist seit einigen Jahren, guckt die Premier League da sehr genau drauf. Sonst gibt's da auch Punktabzüge und so weiter. Also ja, du kannst das immer wieder als Argument anführen. Und Geld ist natürlich immer ein Argument. Aber bisschen differenzierter betrachten, lieber Herr Hummels. lieber Herr Kramer.
Kann man nicht widersprechen, Jens. Also vielleicht noch eine Anmerkung von mir dazu. Du hast jetzt vor allem die Quantität angesprochen der Spieler. Wenn du viel auf dem Konto hast, dann hast du aber natürlich auch Vorteile, was die Qualität angeht, einfach insofern, als dass du relativ entspannt 150 Millionen für die Top-Spieler hinlegen kannst. Und die Möglichkeiten haben in Deutschland eigentlich überhaupt keine Vereine, die Bayern mit Abstrichen. Ja, die haben Kane für sehr viel Geld geholt, haben jetzt auch Luis Diaz für viel Geld geholt, aber selbst die Bayern legen ja nicht in einem Sommer irgendwie 300 Millionen auf den Tisch oder mehr. Ne? Also das ist natürlich schwieriger, dann wirklich ins alleroberste Regal zu greifen aus der Bundesliga.
100%.
Das widerspricht dennoch überhaupt nicht den Aussagen, den du da vorher getätigt hast. Ja, wir werden trotzdem am Ende der Saison sehen, fehlen den englischen Clubs die Körner oder reißen es dann eben genau die richtig teuren Spieler? Es wird spannend und ich traue zumindest den Bayern auch in der Champions League viel zu. Die sind dieses Jahr extrem gefestigt und ich glaube, wenn sie Glück haben, auch was die Kadersituation angeht, im Sinne von, da verletzen sich jetzt keine wichtigen Spieler. Absolut. Also wenn jetzt ein Harry Kane beispielsweise ausfallen würde, das letzte Drittel der Saison, ich glaube, da hast du halt eine völlig andere Situation. Darauf müssen sie setzen, aber ansonsten glaube ich, werden die Bayern eine gute Rolle in der Champions League spielen. Ob es dann nach ganz oben reicht, da müssen so viele Dinge zusammenkommen, das lässt sich auch nicht prognostizieren. Ja, also das werden wir dann sehen.
Ja, ich habe nochmal ganz kurz mir den Spaß gemacht und mal ausgerechnet, wie viele Spiele denn die Bayern hätten im Vergleich zu Arsenal, wenn sie alle ihre Pokalspiele gewinnen und auch in der Champions League ins Finale kommen und so weiter. Die Bayern hätten halt einfach mal 12 Spiele weniger gemacht zum Zeitpunkt des Finals.
Ja.
Die Gunners hätten dann 66 Spiele gemacht. 66 Pflichtspiele in einer Saison, sind ja auch alles Nationalspieler. Das ist schon
viel. Dann hast du wieder eine WM, hast super wenig Zeit zur Regeneration und dann geht's schon wieder von vorne los.
Ja, wie gesagt. Es gibt viele, viele Dinge, die man an der Premier League kritisch sehen kann. Und dieses Geldthema ist natürlich auch eins davon. Diese ganzen Strukturen, Gesellschafterstrukturen und so weiter, gibt's viele, viele Themen, wo man sehr, sehr kritisch sein kann. Aber wie gesagt, alle diese Themen muss man auch ein bisschen differenziert betrachten aus meiner Sicht.
Und genau das werden wir auch in der kommenden Woche wieder tun, ihr Lieben. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir schauen mal, was uns so thematisch in den nächsten Tagen wieder über den Weg läuft. Aber wir werden uns mit großer Wahrscheinlichkeit, Jens, oder nächste Woche wieder hören. Ich gehe schwer davon aus.
Ja, du, am Mittwoch findet doch die absolute Mega-Konferenz in der Champions League statt.
Ja gut, da müssen wir dann tatsächlich eigentlich auch noch mal ein bisschen auf die Champions League gucken und mal gucken, gegen wen Bremen jetzt am Wochenende spielt, ob da der Trainer auch dann möglicherweise der Gegnermannschaft wieder kein Trainer mehr ist.
Wir spielen in Leverkusen, die hatten wir schon mal in dieser Saison.
Ja, okay, gut, dann ist es nicht so wahrscheinlich, dass da der nächste Trainer gehen muss.
Ich glaube nicht.
Ihr Lieben, bis dahin, ja, macht's doch einfach wie die englische Liga, bleibt ambitioniert. Macht's doch so, wie es vielleicht Mats Hummels und Christoph Kramer machen sollten. Bleibt differenziert und vor allem bleibt im Gespräch. Ciao, ciao.
Ciao.